Herzlich willkommen zur Episode 108 der Leseoptimistin. Ich freue mich total. Wir haben wieder ein kleines, kluges Büchlein heute auf dem Tisch und gelesen und für euch vorbereitet, nämlich Luther für Innovatoren. Das passt ja jetzt quasi auch in die Weihnachtszeit, ne? Ein bisschen was mit Religion. Nein. Jedenfalls Untertitel 95 Thesen, Innovation neu zu denken. Geschrieben hat es Jean-Philippe Hagmann. Er ist Schweizer. Er ist ein revolutionärer, kreativer Innovationsdenker. Ist auch relativ neu, das Büchlein. Und vorgeschlagen hat mir das der Jakob Kromi. Und als ich den Post von dir gekriegt habe, Jakob, habe ich noch was ganz Zauberhaftes entdeckt, nämlich du arbeitest in der Agentur Quentchen und Glück. Was für ein wundervoller Name. Was für ein Quentchen Glück habe ich jetzt, diesen Podcast mit dir zu gestalten. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Jakob.
Ja, hallo, herzlich willkommen, ein herzliches Hallo aus Darmstadt. Ich freue mich auch total. Also ich höre ja deinen Podcast immer wieder und jetzt sozusagen selbst drin zu sein, das ist total schön.
Genau. Über Quentchen und Glück können wir zwischendurch nochmal reden. Ich habe nämlich auch übrigens für die Hörerinnen und Hörer, falls ihr noch ein kleines, nettes Weihnachtsgeschenk sucht, ihr habt so ein ganz wundervoll tolles Kartenspiel zu New Work Themen, ein Quartett. Das lege ich euch noch so mit ans Herz und pack's in die Shownotes. Da habe ich nachher noch ein paar Fragen an dich. Aber jetzt mal zum Start. Du hast mir das Buch ja vorgeschlagen. Wann und wo bist du auf das Buch aufmerksam geworden oder auf den Jean-Philippe, dass du mir das vorgeschlagen hast?
Ja, also ich befürchte über LinkedIn. Wie alles im Business-Kontext ja. Oder in andere Quellen. Aber ich kannte seinen Namen schon. Wir haben sein Vorgängerbuch, Hört auf mit dem Innovationstheater, in unserer Bibliothek bei Quentchen Glück. Und Kolleginnen hatten das gelesen. Ich hatte es selbst noch nicht gelesen, aber die haben da so viel drüber erzählt. Und es fanden es so gut, dass ich quasi, als dieses Buch jetzt erschienen ist, Luther für Innovatoren und diese 95 Thesen, dass ich da blind zugegriffen habe. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht. Also es ist ein klasse Buch, das richtig gut anregt und zum Austausch und Diskussionen und vielleicht auch Streit unter Kolleginnen führt, weil die Thesen genau das machen, nämlich Dinge in Frage stellen, Dinge provozieren, neue Blickwinkel und Perspektiven einnehmen. Und es ist sehr gut aufgemacht, das Buch.
Ja, genau. Also das finde ich auch unglaublich gelungen und er erklärt es ja am Anfang, also warum 95 Thesen. Erstmal, und das finde ich sehr geschickt zu sagen, ja, was ist denn eine These? Es ist erstmal eine Behauptung, die zur Diskussion steht. Und das muss man einfach sich auf der Zunge zergehen lassen und deswegen machen wir beide jetzt ja quasi genau das Richtige im Sinne von Jean-Philippe, sich austauschen darüber. Und da geht es nicht drum, der eine hat das Wissen gepachtet und der andere hört gelesen zu und lässt sich quasi hier berieseln, sondern dieses sich über Themen streiten, auch anderer Meinung sein und das dann mal durchdiskutieren, zu durchdenken. Und seine 95 Thesen, das ist so schön gegliedert, finde ich auch. Es sind immer so ein, zwei Seiten, wo der das ganz kurz beschreibt, aber eben auch gar nicht jetzt so in epischer Breite, sondern es soll ja zum eigenen Denken anregen und deswegen, das ist ihm auch super gelungen. Und ich habe mir nur so gedacht, also er hat natürlich die 95 Thesen genommen, um jetzt hier sich an Luther anzulehnen. Ich hoffe, er baut's mal auf 365 aus, dann könnte man jeden Abend eine auf dem Nachttisch sich so vom Schlafen gehen, so zu Gemüte führen. Aber das
ist dann eine Abreißkalender, ja. Ja, dann kann man nämlich seine alte Denke zum Thema Innovation abreißen. Ja, genau. Ja, und dann ist auch ganz schön, nämlich, also ich bin jetzt auch nicht der bibelfeste Mensch und der christlichste, aber er hat da immer so ein Martin-Luther-Zitat zu jeder These passend rausgesucht. Das ist auch nochmal, also schön zu lesen, ja, nochmal in anderen Worten, in dieser alten deutschen Sprache, ja, irgendwie was Passendes. Das sind so kleine Details. Und natürlich seine Einladung auch, dieses Buch kreuz und quer zu lesen. Ja? Also man muss nicht irgendwie von 1 bis 95, sondern man kann einfach auch reinblättern, zack, nimmt sich eine These und dann geht's los. Aber ich glaube, jetzt haben wir schon noch ein bisschen die Hörerinnen heiß gemacht
Ja, genau.
und sind gespannt, welche Thesen uns angesprungen haben.
Ja, genau. Und vielleicht noch mal zur Einordnung, was finde ich auch sehr schön, obwohl es gar nicht gebraucht hätte. Er unterteilt dann die Thesen in vier große Kategorien, wo er die ein bisschen dazuordnet. Aber letztlich ist es egal. Man kann die eine These auch in der anderen Kategorie interpretieren und verstehen. Ist nur noch so, dass das Buch halt eine schöne Gliederung auch noch hat. Also insofern. Möchtest du starten mit deiner? Wir haben uns natürlich jetzt für die Hörerinnen und Hörer, wir haben uns ein paar Thesen ausgesucht. Jeder und stellen die uns gegenseitig vor. Also wir machen jetzt nicht alle 95 Thesen durch, dann sitzen wir heute Abend noch da, sondern einfach wir gucken, welche Thesen uns da so angelacht haben. Also Jakob, wo hast du hingegriffen und gesagt, ja,
Ja, also ich springe mal zu der These oder zu einer Thesenreihe, weil die miteinander verknüpft sind, die vor allem mit meiner eigenen Historie und unserer Arbeit bei Quäntchen Glück auch zu tun haben. Und vielleicht da noch mal der Punkt: Ich komme selbst ein bisschen aus der Produktentwicklung, ja, dem Abtesten von Ideen, habe in einem Startup-Labor gearbeitet. Wir bei Quäntchen und Glück versuchen unseren Kunden zu helfen, brauchbare Produkte zu entwickeln und sind da spezialisiert vor allem auf die Anfangsphase, nämlich dieses: Wie teste ich denn Produkte ab? Deswegen ist so die These 53, die begegnet mir sehr häufig. Ich lese sie mal vor. Der Fokus auf die Machbarkeit einer neuen Idee wird von Innovationsteams systematisch überbewertet. Ja, und überbewertet, ja. Und das ist mir auch schon oft in der Vergangenheit begegnet, auch gerade mit Ingenieuren, mit Technikern, Softwareentwicklern. Da wird sich erst Gedanken gemacht: Ist das überhaupt technisch möglich? Können wir das bauen? Ja, und das ist natürlich eine tolle Tüftelaufgabe. Macht auch Spaß, sich da reinzufuchsen. Aber dann passiert nämlich genau das. Der eine Punkt ist natürlich, später muss eine Lösung auch irgendwie technisch machbar sein. Aber das schließt gleich auch mit der These 54 an. Deswegen ist das so ein Doppelpack. Die These 54: Die Wünschbarkeit einer Idee sollte immer vor der Machbarkeit geprüft werden. Und das ist auch meine Erfahrung. Das heißt, wie finden wir heraus, ob das, was wir entwickeln, Potenzial am Markt hat? Ja, und da ist mir aus eigenen Fehlern und Erfahrungen und aus auch der Begegnung in der Beratung als auch in der Produktentwicklung, und ich hatte auch einen eigenen Podcast zu diesem Thema, kein Problem, kein Produkt hieß da auch noch, kein Problem, kein Produkt.
sehr
Ja,
gut.
also die Wünschbarkeit herauszufinden. Und das beschreibt er quasi in diesen beiden Thesen: Nicht den Fokus auf die technische Machbarkeit erst legen, sondern erst zu schauen, über die Wünschbarkeit zu sprechen und wie teste ich das eigentlich ab? Ja, wie finde ich denn heraus, ohne zu fragen: Gell, Angela, diese neue App, die ich da entwickelt habe, die brauchst du doch, oder? Die ist doch super, ja? Und dann nickst du zweimal und dann habe ich von dir das Feedback erhalten und du gehörst eigentlich gar nicht zur Zielgruppe und denk mir: Naja, super. Also die Angela findet das klasse, meine neue Idee, die ich da habe. Hundesitter, obwohl du hast einen Hund, gell? Also das könnte sogar mit zur Zielgruppe. Ja. Ja, aber das sind so ein bisschen die ersten beiden Thesen, die mir einfach, weil ich so viel Bezug dazu habe, so viel schon darüber geredet habe, auch mit Kunden, weg vom Schreibtisch, weg von der technischen Lösung, hin zum Rausgehen und in irgendeiner Form abtesten. Ja, wir haben das immer gemacht mit so Fassadentests. Wir haben so getan, als ob es das Produkt schon gibt. Ja, also wir haben einen Markennamen entwickelt, eine Webseite gebaut oder Flyer gebaut. Wir haben sie hingelegt. Und dann sage ich immer: Es ist ein Unterschied zwischen Feedback und Resonanz. Feedback ist das, was ich vorhin gefragt habe. Ich frage meine Bekannten oder auch die Zielgruppe: Wie findest du die Idee? Ja, und dann kommt ganz viel soziale Erwünschtheit. Dann wollen die nicht natürlich dich demotivieren. Und Angela, na ja, sie hat doch irgendwie, sie freut sich gerade so über ihre Idee. Dann sage ich ihr mal, dass das gut ist und das würde ich auch kaufen. Dann fragst du nach dem Preis. Ja, und 50 € würde ich ausgeben, ja, für den Instant Hundesitter App Service. Ja, und dass ich da den Zugriff habe. Und dann denkst du: Ja, super, tolles Feedback, mache ich. bringst die Idee auf den Markt, das Produkt auf den Markt, keiner kauft's. Und da ist immer das Problem an der Stelle genau, nämlich bei der Wünschbarkeit. Aus meiner Erfahrung, man muss Feedback von Resonanz unterscheiden und Resonanz ist das, was ich beobachte. Das heißt, ich habe das immer so an einem fiktiven Beispiel erklärt, wenn wir beide jetzt ein neues Müsli rausbringen würden, ja, nämlich das Power-Müsli für den Morgen, ja, und mit ganz viel Protein für deinen Morgenspaziergang, Morgenrunde, Morgenfitness, ja, dass du essen kannst. Und statt zu fragen, die Leute, wie sie das fänden, ist der bessere Test, wenn wir es schaffen würden, einen kleinen Supermarkt zu finden und zu sagen, hey, können wir das Produkt da mal platzieren? Aber jetzt Vorsicht, wir müssen es gar nicht vorher bauen, wir müssen nur die Verpackung bauen. Das meinen wir mit Fassade. Das heißt, wir würden quasi ein Müsli in ein Regal stellen, was anderes reintun, ja, und dann würden wir mit einem Marktkittel irgendwie da an der Stelle immer den ganzen Tag putzen und dann würden wir beobachten, ob Leute erstens das Müsli sehen, ja, springt ihnen das ins Auge im Regal, zweitens nehmen sie es in die Hand, ist ihr Interesse geweckt, ja, gucken sie sich für Details an, drittens legen sie es in ihren Warenkorb, Einkaufswagen, ja, und bis zum Schluss quasi bringen sie es zur Kasse. Das wäre jetzt so ein echter, so ein bisschen Fassadentest in der Realität, um zu schauen, ja, muss man natürlich gucken, kann man das aufsetzen, aber wir haben da schon sehr viel Kreatives gemacht, um Produkte abzutesten und danach löst man es auf oder an der Kasse würde man es auflösen, hey, das Produkt gibt's noch gar nicht, aber schön, dass du Interesse daran hattest. Magst du mit mir drüber reden, warum du zugegriffen hast? Was hat dich angesprochen? Und magst du jetzt vielleicht in meinen Testing-Pool kommen, wo wir zukünftig mit dir bei der Produktentwicklung drüber sprechen? Und das kann man natürlich auch digital machen, einfach mit jeder Idee, die digital abbildbar ist, indem man eine Fassaden-Webseite baut und dann guckt, gibt es ein Call to Action, also irgendetwas, was die Leute drücken, kaufen, klicken, anmelden und dann sieht man die Resonanzen und hat dann sogar noch bessere Zahlen und kann das in größerer Menge machen.
Ja, sehr schön. Ich habe jetzt das Bild im Kopf, wie so eine ganze Putzkolonne um die Kunden herum wuselt im Supermarkt, um auch jede Bewegung hier zu tracken.
Ich gucke auch immer im Supermarkt, beobachten die mich oder putzen die wirklich? Ja.
Genau. Nee, aber ich habe ein paar Gedanken zu diesen Thesen, weil erstens für mich so einen kleinen Aha-Moment fand, dass er eben dieses Machbarkeit und Wünschbarkeit explizit ja trennt und Wünschbarkeit vor Machbarkeit stellt. Und da nochmal, das war für mich so ein Klick-Moment, also wo es bei mir Klick gemacht hat. Ich bin ja so der Typ, also bei mir geht es ja nicht um Produkte, sondern um Dienstleistungen. Wenn ich Strategieberatungen mit den Steuerberatern mache und den Partnern aus der Kanzlei, dann mache ich es immer so, dass ich einen Tag, nenne ich, der erste Tag ist der Tag des Möglichen und der zweite Tag ist der Tag des Machbaren. Und da habe ich aber jetzt für mich gelernt, an diesem Möglichkeitstag muss die Wünschbarkeit aus der Kundensicht im Vordergrund stehen. Nicht, was können wir uns alles vorstellen an super tollen Ideen, was möglich wäre. Da liefere ich dann natürlich auch immer gerne. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, sind wir verliebt in die Lösung oder ins Problem. Da kommen wir später noch dazu. Aber das finde ich, das hat für mich nochmal so eine Schärfe gebracht im Sinne, wo legen wir den Fokus drauf am Tag des Möglichen. Das war das eine. Und das zweite, was du jetzt eben auch gesagt hast mit dem Testen und diesem Begriff Fassadentest, kannte ich noch nicht. Sehr schön, habe ich wieder für mich gelernt jetzt. Da einfach, er spricht ja, finde ich auch einen tollen Begriff von der fundierten Vermutung. Also natürlich habe ich eine Vermutung, was meine Kunden sich wünschen könnten, aber oft wissen Kunden ja selber nicht, was sie sich wünschen oder wie ihr Leben besser sein könnte. Und
schnellere Pferde.
Ja, genau. Und in vielen der Thesen bringt er das ja auch mit rein. Und das finde ich dann als Grundgedanken wichtig. Die Kunden wissen vielleicht nicht, was sie sich wünschen oder wünschen könnten, aber die Kunden haben ein Problem, das gelöst werden muss. Und auf das zu fokussieren, zu sagen, ja, womit schlagen die sich herum? Was interessiert die? Und daraus kannst du dann die fundierte Vermutung ableiten und deine Fassadenprodukte. Also das fand ich da in diesem Thesenbereich super anregend und spannend, weiterzudenken.
Auf jeden Fall, ja. Und das, also so ein bisschen, wenn man jetzt in den Fachjargon, über den spricht er ja auch nochmal, aber da reingeht, dann würde man auch da, gibt es ein Modell, das heißt Jobs to be done. Ja, welche Aufgabe erfüllt denn ein Produkt oder eine Dienstleistung? Und da gibt es auch einen interessanten Aspekt. Es gibt ja nicht nur funktionale, sondern auch soziale Bedürfnisse oder Funktion eines Produktstatus. Und da wird es immer schwierig, wenn ich in diesen Bereich reingehe, so ein bisschen was mit Status zu tun hat, da sind die Leute auch nicht ehrlich. Ja, also die tragen zwar gerne eine große Tasche mit dem Label drauf, aber sie würden niemals sagen, ich kaufe das, um anzugeben oder damit Leute mich damit sehen. Ja, sondern die sprechen dann von der guten Qualität oder dem Renommee etc. Und in diesem Jobs to be done Modell, für Hörerinnen, die sich dafür interessieren, kann man ein bisschen reinschauen, wie man so denn diese Aufgaben von der Job, das ist ein bisschen schwer zu übersetzen, aber die Aufgabe, die ein Produkt zu erledigen hat, ja, übersetzen kann und herausfinden kann, welche Bedarfe stecken dahinter. Und das ist immer genau der Punkt, was du sagst, nämlich auch nämlich immer nur Kunden zu befragen, was wünschen die sich, ist auch nicht immer der richtige Weg. Deswegen kann man es mal so machen mit wir bauen eine Lösung, testen sie ab. Wir interviewen natürlich Menschen, wir beobachten irgendwie Verhalten, wir fragen nach drunterliegenden Bedarfen, ja, und daraus kann dann Innovation und Neues
Ja.
entstehen. Und nur abschließend noch zu dieser Serie, die 55, These 55, passt da auch noch rein. Ein Innovation Testing Team wäre in jedem Unternehmen unglaublich wertvoll und quasi eine Innovation. Und da spricht er nämlich einen Aspekt ein, der mir auch aufgefallen ist, weil ich auch selbst natürlich viele Tests gemacht habe und ich habe auch Tests natürlich von eigenen Ideen von mir gemacht. Und da ist es unheimlich schwer, nicht verliebt zu sein in die eigene Idee und die dann abzutesten, ja, und dann sich nicht ständig in diesem Confirmation Bias, also ein Bestätigungsfehler. Ja, ich interpretiere das so, dass sie das eigentlich gut finden. Ja, oder, naja, komm, 6 wollten es ja haben, 3 nicht. Ja, das ist doch ein gutes Zeichen. Wenn man da eigentlich jemand anders dran setzen würde an das Testing, das Abtesten der Ideen und der Experimente, das wäre grandios, ist mir aber noch nie im Arbeitsleben in irgendeiner Organisation bestätigt. Und deswegen ist das quasi wirklich eine Innovation und neu. Und ich habe es auch nie gemacht, aber kenne den ganzen Schmerz, der da drin steckt.
Ja, also jetzt in meinem Umfeld muss ich auch dazu sagen, die Kanzleien, die ich betreue, sind jetzt in einer Größenordnung. Das ist auch schwierig, da so ein Testing-Team zu installieren. Aber ich finde schon, der Grundgedanke selber ist wichtig, weil auch wenn es kein Testing-Team gibt, aus welchen Gründen auch immer, das als eigenen Prozessschritt sicher zu verankern, ist das Entscheidende. Also nicht einfach zu sagen, ja, und dann testen wir es halt auch nochmal. Das wird schon irgendwie, die werden das schon mögen, die Kunden. Das ist ja dann auch wirklich immer auch eine Frage, wie du sagst, mal mit diesem Confirmation Bias. Ja, natürlich, wie schaut denn der Test aus? Ist der wirklich ehrlich? Oder habe ich ihn nicht schon so gestaltet, dass hinten das rauskommt, was ich will? Also das sind ja dann so spannende Fragen an der Stelle, ne? Und wie du auch schon sagst, je verliebter ich in meine Idee bin, desto weniger gern lasse ich sie los. Hat er ja auch einige Thesen drüber. Und da ist wirklich die Gefahr, dass ich in dieser Testphase meine Ergebnisse unbewusst manipuliere. Und deswegen so
Auf jeden
ein ja, neutrales, in irgendeiner Form einen neutralen Prozessschritt zu haben, der ehrlich ergebnisoffen ist.
Ja, da hast du vollkommen recht. Aber genau, und da kann ich noch einhaken, dass der Fall davor eigentlich noch größer ist. Ja, also es wird überhaupt kaum Ideen abgetestet. Das ist die Realität. Also ich nenne das immer Featureitis. Ich habe mal ein Barcamp-Session gehalten, die 7 Todsünden der Produktentwicklung, wenn wir jetzt schon bei Luther und Religion sind. Ja, und da war Wollust, nämlich dieses immer mehr hineinfantasieren, was könnte mein Produkt noch, welche Ideen habe ich und so weiter, am Schreibtisch sich die Dinge ausmalen, ja, schöne Präsentationen, Konzeptpaper, Businesspläne schreiben, bis der Realitätsabgleich kommt und das dann auf den Markt oder Kunden oder Nichtkunden oder potenzielle Kunden trifft. Ja, das ist echt gut. Also allein diese Serie hier, also von 53 bis 55, steckt schon so viel drin. Aber jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich ihn mit so einem Dreierpack vorgelegt, Angela. Ja,
Ja, also ich habe, und in diese Serie, weil die habe ich mir nämlich rausgegriffen, gehört die These 56 auch noch dazu. Das war für mich ein totaler Aha-Effekt, Also weil sie mich unmittelbar in meiner Beratung betrifft, Steuerberater, wenn die Beratung verkaufen, ist es hochpreisig. Das ist nicht das Mitnehmprodukt an der Supermarktkasse. Und die These heißt dann auch, die Wünschbarkeit hochpreisiger Produkte kann nicht mit einfachen Prototypen getestet werden. Wow, da habe ich echt gezuckt. So, und
Ich
da
auch.
finde ich aber unglaublich nachvollziehbar, schlüssig und ja, das habe ich mir auf meine Fahnen geschrieben, dass es bei hochpreisigen Produkten kannst du nicht einfach sagen, wir haben uns jetzt vorgestellt, lieber Mandant, also ich rede jetzt mal aus einer Steuerberaterinnensicht, wir machen jetzt künftig mit Ihnen eine umfassende Firmenwertberatung, wo Sie dann Ihr Unternehmen zum tollen Verkauf Firmenwert besser verkaufbar machen. Kostet 15.000 € und das sind die Schritte. Das mag ein toll überlegtes Dienstleistungsangebot sein mit wirklich fundiertem Wissen und allem Pipapo, aber testen, also diese Inhalte testen kannst du nicht, weil die versteht in Anführungszeichen der Kunde gar nicht, was das alles für ihn bedeutet. Er schreibt es dann so schön. Der Prototyp in dem Fall ist das Verkaufsgespräch. Und den Test muss ich mit einem guten, überzeugenden Verkaufsgespräch durchführen. Moment. Da geht gerade jemand spazieren bei uns. Das ist ganz was Neues.
Ich finde es super. Ich mag das, wenn das im Podcast so fühlen sie, die fühlen sich dann noch lebendiger an. Ja?
Ja,
Hunde, die
genau.
bellen, Babys, die schreien,
So,
ja?
jetzt
Klingeln, die
so.
klingeln. Ja.
Nee, alles gut, alles gut. Also, das Geniale ist wirklich zu sagen, ich muss für den Test mir wirklich das Verkaufsgespräch ganz, ganz genau überlegen und das dann probehalber mit einem Kunden führen. Denn das ist natürlich jetzt schwierig in meiner Branche, weil diese Verkaufsgespräche, Steuerberaterinnen, Steuerberater sind ja nicht unbedingt jetzt die Vertriebler, die überzeugenden Verkaufsgenies. Und das habe ich mir vorgenommen. Ich werde mit denen vorher Verkaufsgespräche üben, die dann quasi prototypsmäßig mit ihren Mandanten testen können. Und dann kann man beurteilen, ist es ansprechend für den potenziellen Mandanten, ja oder nein. Dann kann der auch qualitativ ein gutes Feedback überhaupt geben. Das fand ich in dieser These echt grandios.
Also ich glaube, wir werden wahrscheinlich einfach die Folgenlänge sprengen, weil ich hier schon wieder mit zwei Sachen anschließen kann. Also super erstmal, dass du die These, die hatte ich auch drauf. Die hat mich auch ein bisschen schlucken lassen. Auch aus selber eigener Erfahrung. Erster Punkt, den ich anbringen müsste, ähnlich. Bei uns ist ja auch, wir sind eine Beratung, wir helfen Unternehmen, besser zusammenzuarbeiten, wir verkaufen Prozessbegleitung, Workshops. Wir können auch nicht einfach irgendwie, wir haben auch nicht ein Preisschild auf der Webseite und kaufen etwas. Zumal wir noch etwas machen mit dem Thema Facilitation, also so ein bessere Workshops oder interaktivere Events, wo viele gar nicht den Möglichkeitsraum kennen. Wenn die das noch nie erlebt haben, wissen die gar nicht, was sie einkaufen. Die kriegen uns zwar empfohlen und dann zeigen wir ihnen Bilder, wir sprechen mit ihnen in den Vorabgesprächen, wir versuchen herauszufinden, was ihr Thema, ihr Problem ist, aber die müssen uns erstmal vertrauen, ja, weil sie das einfach jetzt noch nicht kennen oder erleben und danach sagen sie mal, wow, ach, ich wusste gar nicht, dass man so arbeiten kann, dass man Workshops so gestalten kann, dass man Meetings so machen kann, dass man Events so machen kann. Das ist das eine. Und da ist auch immer das Verkaufsgespräch, also klar, wir reden da auch nicht über 3 € da an der Stelle, die da ausgegeben werden. Das ist das eine. Aber komplizierter wird es nochmal in diesem B2B-Markt. Ja, wenn man sich überlegt, ich habe ein hochpreisiges Produkt und auch die Person, die es kauft, wendet es nicht an. Die es anwendet, bezahlt es nicht. Und dann gibt es vielleicht noch einen dritten oder vierten Player, nämlich die Einkaufsabteilung, die nur ganz im Schatten ist, aber sagt hier, Skont, was weiß ich, Rabatte wir wollen aber die Bedingungen haben. Dann werden Verkaufsgespräche noch schwieriger. Und dann braucht man natürlich in irgendeiner Form sowas wie so eine kleine Käufer-Stakeholder-Analyse überlegen, wen muss ich mit was irgendwie überzeugen, ja, und wer hat welche Brille auf in dem Kaufprozess und das erstmal so zu mappen, ja, also das irgendwie zu auf Papier zu bringen. Und zu deinem Thematik fällt mir nämlich ein, weil wir das häufiger mit unserem Kunden machen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, jetzt üben wir Verkaufsgespräche, wir holen einen erfolgreichen Verkäufer rein, machen ein Seminar, der erzählt einem die 7 Tipps. Aber aus unserer Erfahrung heraus, weil wir das auch mit unseren Kunden machen, wir glauben oft, und das ist auch eine Idee der Facilitation und auch bei unseren facilitierten Trainingsansätzen ist, das Wissen ist im Raum. Dass jeder wahrscheinlich schon mal gute Verkaufsgespräche hatte, nicht so gute Verkaufsgespräche hatte, vielleicht für sich schon analysiert hat, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Ja? Und dann kann man nämlich auch voneinander lernen und üben. Und wenn dann noch so ein bisschen eine Simulation und ein Rollenspiel dazu kommt, ja, komm, wir machen das mal, wir testen das mal hier ab, dann ist das, glaube ich, eine sehr gute Idee an der Stelle, Angela, von dir auch, zu sagen, ich nehme das mal mit rein in mein Angebot und wir probieren das mal, weil da ist wahrscheinlich auch der Schlüsselmoment in diesem ganzen Prozess. Ja,
ja, genau. Und was ich dann aber positiv jetzt für mich nochmal fand, also in Ansätzen mache ich ja einige dieser Dinge schon, die er in den Thesen beschreibt. Das hat mich dann wieder beruhigt. Also wenn ich ein Dienstleistungsprodukt entwickle mit meinen Kunden, haben wir immer so ein Canvas, 7 Schritte, ne? Und dann sage ich immer, und im Prinzip die ersten 3 musst du mit deinem Kunden einfach in diesem Testgespräch durchgehen und dir dann das Feedback abholen. Aber da eben nochmal diesen Fokus drauf zu legen, kann der dieses Testgespräch wirklich gut führen oder wie so oft Steuerberaterinnen und Steuerberater sind immer sehr inhalts- und schon lösungsgeprägt, ne? Gebe ich denen vielleicht einfach noch so ein paar Fragen mit auf den Weg, um den Mandanten anzuregen, über sein eigenes Problem nachzudenken und dann dafür so eine Lösung anzubieten. Also da steckt sehr viel dahinter und deswegen mochte ich da dies, also du hast ja mit dem Thesenkomplex angefangen, 56 gehört da noch mit rein, sag ich jetzt mal.
Auf jeden Fall. Welche Zauberzahl hast du noch auf dem Zettel?
Also ganz ehrlich, ich habe als erstes tatsächlich die These 1 mitgebracht, weil das liegt dran, ich lese gerade ein anderes Buch, das unmittelbar dazu passt. Also die These 1 lautet, das Wissen über das Nichtwissen ist einer der stärksten Motoren für Innovation. Superschön. Und dann mache ich gleich noch einen Kreis an der Stelle. Was ich auch im Buch super toll finde, ist, dass Thesen an der einen Stelle zu Thesen ganz woanders wiederum passen. Und die These 91 gehört für mich zur These 1 dazu. Also wir springen von ganz vorne nach ganz hinten. Nämlich, warte mal, eine Gesellschaft, die glaubt, eine Wissensgesellschaft zu sein, blockiert Innovation, denn sie glaubt sich bereits am Ziel. Also das ist für mich so eine These, die geht runter wie Öl und gehört unbedingt in mein Poesiealbum. Also ich habe ja so ein Poesiealbum der besten Zitate aus den ganzen Podcast-Büchern. Da gehört das rein. Und was ich da bei dieser These 1 einfach so stark finde, und das Buch, das ich lese, vielleicht hast du davon schon gehört, sehr großartiges Buch, Die 12 Gesetze der Dummheit von Henning Beck. Und da gibt es, so wie diesen Confirmation Bias, es gibt ja immer diese ganzen Vorurteilsgeschichten in unserem Gehirn, und da gibt es das Problem des Oberflächenwissens. Das heißt, das ist im Prinzip der psychologische Fachbegriff für eine Denkschwäche, die wir Menschen haben. Wenn wir glauben, dass wir was verstehen, ist die Gefahr umso größer, dass wir es nicht verstehen. Aber wir tun so, als hätten wir die totale Ahnung. Und Dummheit nimmt zu, je mehr man glaubt, schlau zu sein. Sehr schöner Spruch, also der kommt jetzt aus diesem anderen Buch. Aber das passt da wunderbar hinein, weil es klar sein muss, wir wissen überhaupt nichts, also sehr, sehr wenig. Und selbst wenn wir sagen, wir wissen, wie ein Fahrrad funktioniert, ganz ehrlich, das habe ich im Buch irgendwo stehen, hast du schon mal ausprobiert, ein Fahrrad nachzubauen? Kriegst du nicht hin. Also, aber wir sagen ja immer, ja, weil wir wissen, wie das funktioniert, ne? Und sowas. Und da hat er, das beschreibt er eben so schön, dass wir er hofft eben, dass wir Suchende bleiben, so heißt auch dieses Kapitel da an der Stelle, dass wir hoffen, nie zu finden, damit wir einfach mit dieser permanenten Neugier und Hinterfragen und auch kritisch Hinterfragen in die Welt gucken und dadurch eben auf neue Ideen kommen. Und auch da wieder kleiner Anmerkung, ich hatte mal einer der ersten Podcasts, habe ich von Anders Inset das Buch Wildes Wissen gelesen. Und da gibt es einen super schönen Begriff, nämlich lasst uns alle professionelle Amateure sein, nicht Experten. Und das finde ich irgendwie da super schön. Wenn es eben um Innovation geht, Neues entdecken, dann müssen wir aufhören, irgendwo zu behaupten, wir wüssten was. Und dann komme ich wieder zur These 91, nämlich wenn wir davon sprechen, wir sind eine Wissensgesellschaft, dann behauptet es ja auch wieder, wir hätten Wissen. Natürlich haben wir Wissen und wir wissen, wo wir es finden. Aber wir wissen, wir haben zwar exponentiell viel mehr Wissen in der Welt, aber der Einzelne weiß deswegen noch lange nicht mehr. Und er nennt es sehr schön, Conny Hatula, Shoutout an dich an dieser Stelle, die beschäftigt sich professionell mit dem Thema Lernen. Also er sagt dann, hey, lass uns doch nicht die Wissensgesellschaft feiern, sondern eine Lerngesellschaft. Also das Umbenennen. Und er bezeichnet das mit der sokratischen Ignoranz. Also dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und dieses Umdenken, wir sind eine Lerngesellschaft. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, auch wenn es um Innovation und Ideen geht, das sich so zu Herzen zu nehmen und eben nicht zu sagen, hey, wir sind jetzt nicht mehr Industriegesellschaft, wir produzieren, sondern wir sind die Wissensgesellschaft. Das haut uns hinten selber auf den Kopf.
Ah, das sind super Zusammenhänge und Verknüpfungen, die du da ziehst, ja. Und mir gefällt das auch sehr gut mit der Lerngesellschaft. Und den Podcast kann ich auch empfehlen. Da gab es letztens eine Folge über Facilitation, die. Da hat jemand erzählt, was er dachte zu wissen über das Themenfeld, um dann zu merken, oh, was ich alles nicht weiß,
Ja,
ja. Genau.
genau.
Ja, es
Ja, das
ist sehr, sehr gut. Also These 91 und 1. Und genau diese Verknüpfungen auch. Ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich habe auch so ein paar Thesen, die gar nicht nah beieinander liegen, die ich aber auch verknüpft habe und zusammen da sind. Und willst du dazu noch mal was haben oder sollen wir dahin springen?
Wir können wir gerne dahin springen. Ich wollte nur noch eins sagen. Also wie gesagt, es gibt diese Verknüpfungen von vorne, hinten, zwischendurch. Also wenn man dann, also wenn man ein bisschen mehr am Stück liest, dann fällt es einem auch auf. Und was er aber auch noch macht, das finde ich auch ganz witzig, er spricht ja auch die ganze Zeit bei seinen Thesen davon, seid kritisch, lasst die Dinge nicht einfach stehen. Und er macht es dann tatsächlich, das ist, da weiß ich jetzt nicht welche, er hat eine These. Und in der nächsten These schreibt er, das, was ich in der vorherigen These geschrieben habe, ist eigentlich alles Blödsinn. Also jetzt übertrieben gesagt, ne? Das fand ich so klug oder so gelungen, weil es natürlich schmunzelt man dabei und denkt sich, ja genau, jetzt hat man die eine These durchdacht und denkt sich, ja, das ist immer wieder toller Gedanke. Und dann kommt die nächste These und er sagt, na ja, eigentlich kann man das jetzt auch nochmal auf den Prüfstand stellen. So. Die vorherige muss man noch mal nachdenken. Also da merkt man auch, er macht dann was im eigenen Kopf mit solchen wunderbaren Auflösungen.
Ja, auf der Metaebene macht das Buch auch viel Spaß, ja.
Ja.
Und das ist echt gut gemacht, ja. Ich kann uns mal zu einer nächsten
Ja.
These springen lassen, die genauso zwei Sachen verknüpft oder die ich verknüpft habe. Das ist ja nochmal das Interessante. Weiß gar nicht, ob er sie so verknüpft hat, aber
Ja.
ich habe sie für mich verknüpft. These 41. So paradox es im ersten Moment klingen mag, ein System ist dann am effizientesten, wenn es unterbelastet ist. Unterbelastet ist, wenn Mitarbeitende nur zu 60 bis 80% ausgelastet sind. Und das ist ein ganz großes Thema von mir. Deswegen habe ich mich so gefreut, als ich diese These gefunden habe. Da bezieht er sich auf die sogenannte Theory of Constraints. Ja, die gibt's schon seit den 80ern. Da gab es das berühmte Buch The Goal von Elliot Goldratt. Und das ist ein Roman. Da wird die Engpasstheorie vorgestellt. Und gerade in den Unternehmen, wir sind so betriebswirtschaftlich und Zahlen geprägt. Und da ist es für mich nochmal spannend, jetzt auch deine Perspektive zu hören. Zahlen, 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 Auslastung, 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 Kennziffern, Kennziffern, Kennziffern. Alles muss voll ausgelastet werden, abgeschrieben werden, ja, komplett genutzt werden. Und da widerspricht einfach sozusagen diese Theory of Constraints und zu sagen, ich kann nicht in ein System, in Produktionsschritte, in Wertströme mir Einzelteile anschauen und die lokal optimieren und versuchen optimal auszulasten, weil mir das im Fluss der Arbeit, im Wertstrom dann einfach Probleme bereitet. Und wenn ich eine Maschine habe, die halt in nur 10 Teile in der Stunde veredeln kann in einem Produktionsschritt, aber die Maschinen davor halt viel mehr Teile produzieren, dann kriege ich ein Problem wie Lager auf Halde, es staut sich, es gibt irgendwie Thematiken. Und dann greift dieser Reflex, ja, aber ich kann doch nicht die Leute vor diesem Schritt nichts tun lassen oder die Maschinen stehen lassen. Die müssen doch beschäftigt sein, die müssen doch arbeiten. Und das sehe ich auch immer wieder. Und in der Wissensarbeit gibt das natürlich das auch, oder in der Lernarbeit oder Unwissensarbeit, wie wir das jetzt auch vielleicht benennen wollen. Und da er sagt nämlich auch, oder sein Punkt da, dass diese Unterlast, die führt zu zwei Themen, zu drei Themen. Die Arbeit ist besser im Fluss, ja. Also es kommt mehr dabei rum, obwohl man vermeintlich weniger tut, ja, indem man sich so ein bisschen am Engpass ausrichtet, den optimiert. Man kann zweitens schneller auf Unvorhergesehenes reagieren, weil noch irgendeine Kapazitäten da sind. Aber, und das schreibt er am Ende, dank Unterlast haben die Mitarbeitenden den zeitlichen und mentalen Freiraum, um wirklich neue Ideen zu kreieren. Wenn ich immer 100% die extra Meile alle am Schaffen, Machen, Tun bin, wo ist dann die Zeit, um mal zu sehen, ah, okay, doch, guck mal, das könnte man doch irgendwie anders machen. Das könnten wir doch irgendwie besser machen. Das geht doch auch anders. Und deswegen ist diese These 41, ja, also ein System ist dann am effizientesten, wenn es unterbelastet ist, ganz interessant. Und jetzt ist die Frage, soll ich dir die nächste, ja, vorstellen, oder willst du hier schon reinhüpfen? Also, weil die nächste hängt damit zusammen in meinem Kopf.
Ja, genau. Ich hüpfe mal ganz kurz rein und dann verbinden wir das gleich natürlich mit deiner zweiten These. Ich finde das auch, also erstens super, wir haben uns wirklich komplett andere Thesen ausgesucht. Ich war ja eher so auf dem Trip, naja, du wirst die, da sieht man mal wieder, wie unterschiedliche Menschen denken, weil ich immer denke, ja, du springst aufs Gleiche an wie ich. Sehr gut. Die hatte ich mir nicht rausgeschrieben, aber sie ist sehr nachdenkenswert. Und gerade an der Stelle, wenn ich wieder von meinen Kanzleien spreche oder von Wissensarbeit, dann ist genau dieses Engpass Konzentration und solche Geschichten, Theory of Constraints, da kommt ja so vieles aus dieser Produktionsgesellschaft. Das sind ja Theorien, die kommen aus der Industrieproduktion. Und wenn die dann einfach eins zu eins auf Wissensarbeit angewendet werden, dann wird es schräg. Dann funktioniert das nicht mehr, weil es tut ja so, als wären auch unsere Mitarbeitenden einfach Maschinen, die man nur schön Schräubchen für Schräubchen justieren muss im Kopf, damit die ihre 100% Auslastung liefern. Und das funktioniert beim Menschen ja schon gleich gar nicht. Da sind wir dann wieder, okay, jetzt kommen die KI, die können bla bla. So, und
auf 10 Projekte verteilt, Kollege X hat noch 4% Kapazität, den können wir doch noch ein Thema dazu geben. Und der ganze Multitasking-Wahnsinn, Wechselkosten und so weiter. Ja, also,
ja. Genau. Also finde ich es jetzt auch im Zusammenhang der Wissensarbeitenden umso wichtiger, dass klar ist, hey, ich brauche Freiraum im Kopf und zeitlich, damit ich überhaupt mal von oben auf meine Tätigkeiten schauen kann in Ruhe. Und eben nicht, oh Gott, jetzt, also bei Steuerberatern gilt immer, wie viel die Kennzahl Produktivität ist immer so, oh je, da sind sie immer ganz scharf drauf. Ne? Aber ganz ehrlich, wenn ich 80% als Produktivitätskennzahl vorgebe, die dann irgendwie auch erreicht werden, da basteln sich die Mitarbeitenden dann die Zeitaufschreibung schon passend, ne? Wo soll denn dann ein Wille, eine Lust, eine Muse herkommen, dass ich mal hingucke und sage, hey, was mache ich denn da gerade? Macht das Sinn? Ja. Kann man es nicht weglassen? Also insofern super wichtig. Und da habe ich jetzt noch eine kleine These, die ich einstreusele, weil ich so gelacht habe auch an der Stelle. Die These 28. Ich sage jetzt gar nicht die These dazu. Aber der einzige Raum für Kreativität ist nicht eckig, sondern rund. Es ist der Kopf. Wunderbar, da räumt ein bisschen so auf. Du hast ja gerade schon von Facilitation gesprochen. Ne? Natürlich müssen die Räume, sollten die Räume dem Kreativitätsprozess förderlich sein. Aber viel, viel wichtiger ist, was Ist der Kopf dafür da und bereit, um Ideen zu entwickeln und sich auszutauschen? Und deswegen mit diesem ist er rund, finde
Ich
ich
könnte
nochmal
jetzt von
schön.
da schon wieder abbiegen, woanders hin. Für so ein Internetgehirn wie meins ist das so viel fruchtbarer Boden, wenn das dann auch hier mit deinen Beobachtungen und Erfahrungen, ja, mixt. Aber genau. Und an der Stelle bei 41 will ich auch nochmal sagen, ja. Das heißt, ich kann, sonst heißt ja immer, ja, ich muss den Mitarbeitenden Freiräume für Lernen geben. Das geht ja auf die Produktivität. Ich glaube fest daran, dass man es genau über diese Engpasstheorie lösen kann. Die Leute können in Unterlast sein, das System kann trotzdem mehr Output liefern und ich habe noch die Möglichkeit, auf Unvorhergesehenes zu reagieren und Leute kommen auf Ideen und vielleicht auch auf radikale Innovationen in deinem Beispiel, wo sich vielleicht die Mitarbeiter überlegen, könnten wir das nicht ganz anders lösen, ja, für unseren Kunden? Und nicht nur irgendwie im Klein-Klein denken, inkrementelle Innovation. Ich glaube, die Begriffe hat er auch geprägt im vorherigen Buch, inkrementelle und radikale Innovation. Aber ich verknüpfe mal die 41 mit der anderen These, die mich angesprungen hat, die 82. Lustigerweise verdoppelt. Ja, also ich weiß nicht, man weiß nie, gell? Also dieses Buch hat viele Überraschungen. Ja, ein Unternehmen, jetzt muss man genau zuhören, ein Unternehmen ohne vollzeitbeschäftigte Führungskräfte schafft fast automatisch einen fruchtbaren Boden für Innovation. So, und da ist jetzt, ich hoffe, ich krieg's richtig rüber, ohne jetzt nochmal alles hier zu sehen. Die These ist, ja, Führung wird ja immer noch als 100% Job gesehen von sehr vielen Organisationen. Ja, Führungskräfte müssen vielleicht sogar noch mehr als 100% geben und da sein. Er sagt auch, und das sagen ja auch andere und wir in so einem New Work-Kontext auch, Führung kann auch in Teilzeit gelingen. Wir arbeiten ja zum Beispiel alle bei Quäntchen und Glück in Teilzeit und wir haben auch keine Führungskräfte oder Hierarchie, sondern ein bisschen wir selbst gesteuert, selbst geführt. Aber er sagt oder fragt, was würde passieren, wenn eine Firma alle Führungskräfte nur noch in Teilzeit, sagen wir, zu 60% beschäftigen würde? Nur noch Führung in Teilzeit? Wie soll das denn gehen? Ja, und dann, sagt er, müsste man sich nämlich mit Führung, ja, mit Führung und nicht mit Führungskräften oder Führungspersonen auseinandersetzen und sich überlegen, was ist eigentlich die wirkliche Aufgabe von Führung? Meines Erachtens, sich so ein bisschen aus dem Buch Wirksamer führen mit Systemtheorie ist Orientierung anbieten, Rahmenbedingungen schaffen, für Kommunikation sorgen. Das ist, glaube ich, was die zentralen Aufgaben von Führung sind. Und wie müssten die Strukturen des Unternehmens gestaltet werden, ohne dass Menschen mit formaler Macht ständig quasi ins Mikromanagement reingehen. Und da ist seine These, dass wenn die Führungskräfte in Teilzeit wären, müssten sie sich auf das fokussieren, was wichtig wäre, Rahmenbedingungen, Orientierung, Kommunikation unterstützen. Die These wäre dann, Mikromanagement würde weniger werden, ja, und sowohl die Führungskräfte hätten mehr Zeit zum Nachdenken, vielleicht auch für Strategisches, also vielleicht dann, also wenn sie dann doch wieder erhöhen von den 60%, aber die Strukturen erstmal geschafft haben und sagen, jetzt mache ich doch 80%, aber die 20% nehme ich mir mehr für Zeit für nicht das Tagesgeschäft, sondern den Weitblick. Und auch die Mitarbeitenden haben dann vielleicht auch anderen Rahmen, dass Ideen besser gedeihen können. Und deswegen war so ein bisschen, ist mich, als ich die 41 gelesen habe und die 82, einmal für Unterlast sorgen, Führungskräfte nicht in Vollzeit. Ja, und das sind ja schon allein zwei, also für mich nicht mehr provokante Thesen, weil ich das genauso sehe, aber ich sehe es ja in unserer Kundschaft, wo sagen, ja, also, nee, das können wir doch nicht machen, das geht doch nicht so, was machen die denn dann? Also, und da wäre es nochmal spannend zu hören, was da deine Gedanken sind jetzt, wenn du hier den Doppelpack hörst aus 41 und 82.
Also finde ich jetzt den Zusammenschluss super spannend. Den hatte ich noch gar nicht so wahrgenommen, aber passt natürlich perfekt. Und bei der These 82 finde ich es jetzt nochmal, wenn ich mit dir drüber rede, unglaublich wertvoll, das mal für sich zu durchdenken, wenn ich eine Führungskraft bin, weil was passiert denn? Also jetzt ganz konkret auch mit diesem, du bist nur 3 Tage in der Woche in deiner Kanzlei oder in deinem Unternehmen. Was passiert denn an den 2 Tagen, wo du nicht da bist? Ganz ehrlich, und das setzt ja die Innovation und die Ideen frei. Wenn du nicht greifbar bist für deine Mitarbeitenden und die brauchen eine Lösung, dann finden sie eine. Punkt. Das ist ja immer das, ja, natürlich geht jeder Mensch den einfachsten Weg. Okay, wenn die Chefin da ist, klopf, klopf, hallo, ich komme da nicht weiter, können Sie mal? Dann sind wir Chefinnen, ich nehme mich nicht aus, obwohl ich keine Mitarbeiter habe, natürlich immer die, die gerne ihr Wissen weitergeben, weil das immer ja so wichtig und so wertvoll und ja, schau, so machst du es am besten und so weiter und so fort. Damit hat der andere nie die Chance, es mal selber zu probieren, mal selber auf eine Lösung zu kommen. Und allein mit diesem Fakt schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter automatisch entscheidungsfreudiger werden, weil sie es müssen. Und deswegen ist das eine geniale These an der Stelle und nicht einfach, oh, das können wir ja nicht machen, da bricht ja Chaos aus. Und jeder, also ein paar leider auch immer dann unglückliche Fälle. Es gibt natürlich immer wieder mal in der Kanzlei plötzliche Krankheit, Unfall. Steuerberaterin liegt 3 Monate im Krankenhaus. Auf einmal läuft die Kanzlei von selbst. Wieso eigentlich? Also natürlich nicht wieso eigentlich, sondern ja klar, die Mitarbeitenden haben ja Fachwissen, die wissen ja, wie die Sachen funktionieren. Und du fängst ja auch an, ganz anders zu priorisieren. Das gehört für mich auch an der Stelle nochmal dazu, dass man in solchen Situationen, irgendwo kommt übrigens jetzt der nächste Sprung, eine These, wo er sagt, es muss ja immer nicht immer die Notsituation sein, aus der dann die neuen Ideen entstehen. Aber du schaffst einfach einen neuen Rahmen. Ich bin jetzt nur noch anwesend an 3 Tagen in der Woche. Und damit ergibt sich drumherum die neue Situation und damit ein ganz anderer Nährboden für Ideen. Großartig, das zusammenzuführen dann auch mit dieser Engpass-Theorie.
Ich bin so gespannt. Wie viel Zeit haben wir noch für Thesen? Ich habe hier auf dem
Also wir
Zettel
sind
noch so ein
eigentlich schon
paar
durch.
ja.
Wir
Nein! Okay, aber verdammt.
Jeder darf noch
Ich wollte mal mit dem.
nein, du, jetzt machen wir
Jeder
das
noch
mit dem
eine
Würfeln.
und dann. Genau, jeder noch eine und dann würfeln wir einmal gemeinsam. Ja? Was meinst du? Was hältst du davon? Ja.
Genau. Nee, ich mache jetzt noch eine kurze, weil ich die ziemlich cool finde, auch wieder als einfach praktische Maßnahme. Das ist die These 33. Unternehmen, die mehr Innovation wollen, sollten das Onboarding neuer Mitarbeiter kritisch hinterfragen. Ich berate
Ah, da, super, dass du
Kanzleien
die
auch
hast.
beim Onboarding. Und da finde ich das sehr gelungen. Natürlich erzähle ich auch, ja, man muss dann einen schönen Prozess haben. Möglichst schnell innerhalb von 3 Monaten sollten die quasi arbeitsfähig gemacht werden. Aber genau wenn je strukturierter der Onboarding-Prozess ist, muss man dann, da muss ich mich dann an die Nase fassen, ne? Desto mehr oder also desto mehr verhinderst du Innovation. Weil dieser Neue wird einfach gepolt auf die vorhandene Struktur, damit er gut läuft, ne? Damit er sich schön integriert. Und alles, was der mitgebracht hätte in seinem Kopf an Ideen und möglichen Veränderungen, wird tot getrampelt durch die Struktur. Und da sehr schön, also diese Außensicht zu kultivieren, wobei, also da jetzt sind wir beim kritischen Hinterfragen, so eins zu eins kannst du natürlich nicht machen, weil du stellst ja jemanden ein, damit der dir was abarbeitet. Aber nur mal eben drüber nachzudenken,
Ja.
dieses, da kommt jemand mit einer ganz neuen Perspektive, der kennt uns noch nicht, der schaut mit einem völlig frischen Blick auf das, was wir da treiben. Und das wäre jetzt mal so eine Idee. Und sagen wir mal, die zweite Woche, vielleicht die erste Woche noch nicht, damit ein bisschen Warm-up braucht es. Aber wenn so ein neuer Mitarbeiter in der zweiten Woche den Auftrag bekommt, bitte verhalte dich wie ein externer Berater und spiegle uns alles, was dir auffällt. Blödsinn ist aus seiner Sicht, bitte sag nicht Blödsinn dazu, wenn du es uns dann als Feedback gibst, aber den explizit eine Woche lang unter diesem Blick in die Kanzlei zu nehmen oder ins Unternehmen. Genialer Gedanke. Und damit kommt dann, wenn natürlich eine gewisse Offenheit für solches Feedback im Unternehmen herrscht von den anderen Mitarbeitenden, kannst du ganz viel Neues in die etablieren.
Ich bin so happy, dass du die These genommen hast. A, besteht sie aus meiner Lieblingszahl, 3. B,
33,
hatte ich
sehr
sie
gut.
intern auch geteilt, ja, und gesagt, wir hatten nämlich gerade eine Kollegin eingestellt und wir haben es nicht so gemacht. Ich habe diese These intern geteilt und wir haben alle gesagt, oh verdammt, wir hätten die erste Zeit von Theresa, die ersten 4 Wochen genau für dieses, wir sind ja auch noch Berater für dieses Spiegeln und Beobachten. Wir haben auch einen super strukturierten, tollen Onboarding-Prozess. Aber das meine ich, das ist so stark. Genau dieses, manchmal tut es auch weh, diese Thesen zu lesen. Man merkt schon im Bauchgefühl, man setzt sich damit auseinander, dann denkt man so, boah, ertappt, oh nein, selbst gemacht, ja. Und selbst jetzt für Menschen, die auch sich schon viel mit Innovation beschäftigt haben, jetzt vielleicht auch wie du oder wie wir das auch in unserem Business haben, da steckt noch so viele Thesen drin, wo du sagst, Volltreffer, die gehen direkt ins Mark, ja. Also, und das, die halte ich auch für extrem lesenswert und wichtig, die 33. Und da jetzt ist genau die Frage, eine Woche, 2 Wochen, er spricht ja sogar, glaube ich, von 3 Monaten, gell? Das wäre natürlich, haben wir uns auch überlegt, 3 Monate, das krass beobachten. Ich glaube, dann sitzt man vielleicht auch auf dem heißen Stuhl. Aber so mindestens mal eine Woche bis ein Monat ist ein, glaube ich, ein mega Investment, je nachdem, wie das eigene System aufgebaut ist. Also, ja,
Genau.
klasse. Dann pick ich noch mal eine raus. Boah, es ist schwer. Ich habe hier auf dem Zettel noch einige. Das ist wirklich, aber ich nehme mal eine raus, weil die auch ein bisschen provozierend ist. Und ich mag die. Ja, und da muss ich auch mal aufpassen beim Facilitieren in so Ideation-Workshops. These 65. Konsens bei der Ideenauswahl ist gut, denn er ist ein starkes Indiz dafür, welche Ideen es nicht wert sind, weiterverfolgt zu werden.
Oh, ich habe sie zwar
Wenn wir uns
nicht
alle,
an mir drauf, aber ich liebe sie. Großartig. Ja, großartig. Entschuldigung.
ja, wenn wir uns alle einig sind, dass es eine gute Idee ist, dann ist es eine scheiß Idee und wir sollten sie uns wegwerfen. Ja, also da ist es ganz klar, er sagt irgendwie, dass ungewöhnliche Ideen sind so polarisierend, dass sie meistens nicht die Zustimmung haben. Ist ähnlich wie mit, man kennt das ja so ein bisschen, ich kenne das noch von früher, mit Autos, die eine neue Form hatten oder neue Markenlogos. Ja, ich erinnere mich an Merck, als sie den Relaunch gemacht haben. Ein Jahr lang habe ich das Merck-Logo gedacht, was haben die sich dabei gedacht? Das sieht ja, und irgendwann, ich finde es richtig gut. Ja, also, und da ist es genauso, Ideen, die von allen oder zumindest einem großen Teil der Gruppe akzeptiert werden, setzen sich durch, aber der Konsens hat einen großen Haken, er hasst die Extreme und so werden die total langweiligen, unoriginellen Ideen genauso schnell aussortiert wie die total verrückten, avantgardistischen, ungewöhnlichen. Was bleibt, sind die normalen Ideen, Ideen ohne Ecken und Kanten, die niemanden wehtun, weil sie weder weh noch wow sind, sondern einfach mau. Ja, also so ist übrigens auch das Buch geschrieben. Ja, also und konsensfähige Ideen haben selten das Zeug. Ja, und da heißt es so ein bisschen auch. Deswegen muss man auch aufpassen bei solchen dann Ideenworkshops. Ja, wie kriegen wir denn die Ausreißer auch hin? Und wie fragen wir denn ab, bei welchen Ideen? Naja, ist denn nicht irgendwie Konsens, sondern irgendwie Uneinigkeit da? Und wie können wir diese Uneinigkeit weiterspielen? Ja, und wie können wir die vielleicht verproben, vertesten und nicht sofort aussortieren und sagen, ja, das ist alles eine gute Idee. Wenn wir alles für gut finden, boah, dann frage ich mich auch, warum hat's, dann hat's wahrscheinlich auch schon, dann hätt's doch schon irgendjemand gemacht, wenn 12 Leute sagen, das ist alles eine gute Idee. Ja,
Ja,
also.
genau. Also da fand ich das auch sehr stark. Also erstens, wie er es geschrieben hat, was du vorgelesen hast jetzt auch gerade, das habe ich tatsächlich auch hier mit meinem Leuchtmarker hier angestrichen. Aber einfach genau dieser Gedanke nach, okay, natürlich, wir verwenden das Konsensverfahren bei der Ideenauswahl, aber genau eben im umgekehrten Sinne, das, was den meisten Konsens hat, wird verworfen. Ich finde es einfach so von der Grundidee so großartig. Und dann tun wir diese zwei extremen Sachen uns nochmal anschauen und machen das so lange. Er sagt dann ja, er verwendet das Bild ja dann, das ist wie bei den Gold waschen am Fluss, ne? Wir tun dann so lange herumsieben, bis dann mal nackt übrig bleibt. Das ist ja sehr schönes Bild auch an der Stelle.
Das ist richtig, richtig gut, ja.
So, jetzt lass uns
Ich habe
würfeln.
die Würfel in der Hand.
Ja,
Ja, ich habe, wir haben es ja, ich weiß gar nicht, ob das schon in der Aufnahme war, aber ich hatte zu Angela gemeint, hey, 95 Thesen, ja, ich bin ja auch ein großer Freund von Spielen und Rollenspielen und habe ja alle Würfel in der Hand. Und er meint, weil er hat auch eine These zu Serendipität, ich glaube, die hatte ich wahrscheinlich auch angesprochen, ja, also Zufallsfunde. Und da habe ich gesagt, komm, wir würfeln mal eine These, ja, die wir nicht beide vorbereitet haben, oder vielleicht ist sie vorbereitet und reden da nochmal zumindest über die Überschrift kurz drüber, was das mit uns macht. Und ich würfle jetzt mal hier mit dem Zehner, der sagt die Zahl 7 und der andere Würfel 77, ja, also
77. Also ich glaube, die habe ich
77.
nicht bei mir auf der Liste. Ah, oh, das ist genial, weil, also ich habe sie hier nicht auf meiner Liste, aber als ich das Buch aufgeschlagen habe, das erste Mal in der Hand und aufgeschlagen, war das die These, die mir als erstes in die Hand gefallen ist. Großartig.
Dann sag doch mal deine Gedanken dazu. Also wie
Also
heißt, oder
wir
lies
lesen.
sie doch mal vor. Welche ist es denn?
Und es ist Wahnsinn. Und sie passt. Ich lese vor, also die These heißt, etablierte Unternehmen sollten nicht auf Start-ups schielen, wenn sie Innovation lernen wollen. Und der letzte Satz dieser These heißt, den Wunderwürfel studieren, nicht die Rätsellöser. Da ist auch noch der Würfel drin.
Ja, es geht nämlich um den Rubiks, um den bunten Zauberwürfel, gell, in dem Text, ja. Ja.
Genau. Und das ist ein schöner Gedanke, weil das kenne ich auch von größeren Firmen, die jetzt ja, wir tun jetzt ein, also die Firma selber macht ganz normal das Tagesgeschäft und dann wird ja so ein kleines Schnellboot, wird es dann auch mal gerne genannt, für so ein Innovationsteam gegründet und die sollen dann am besten sich so verhalten wie ein Startup. Und daneben besteht aber der große Konzern. Und da sagt er, was für ein Quatsch. Weil gerade diese Start-ups, da hängt so viel, dass die erfolgreich sind mit ihren Ideen oder nicht, hängt so viel von Glück, von Umständen, da sind wir wieder bei Serendipität ab und so weiter. Das macht keinen Sinn, auf die Start-ups zu gucken, weil das Glück kann man ja nicht kopieren. Und da macht er eben dieses Beispiel von dem Rubik-Würfel ganz hervorragend. Und das passt jetzt hier auch in unsere gewürfelte These.
Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Das ist jetzt wirklich Zufall, gell? Also das war nicht abgesprochen. Ich hatte es auch nicht auf der Liste. Du hast als erstes angeguckt. Der Würfel zeigt die 77 an. Ja, was ein grandioser Abschluss mit den Thesen. Ich hätte jetzt noch Lust gehabt hier. Ich könnte das ganze Ding mit dir also durchspielen. Also und so ist auch das Buch gedacht. Und interessanterweise, ich habe dem Jean-Philippe geschrieben und auch gesagt, hey Jean-Philippe, ich will auf dem Barcamp, auf dem Innovation Culture Camp bin ich im Januar in Wiesbaden, Ende Januar, und habe schon eine Session eingetragen, und zwar nämlich 5 provokante Thesen zu Innovation. Und die will ich dann in 45 Minuten mit den Menschen quasi im Raum besprechbar machen. Und meine Idee ist sogar jetzt nochmal durch ein Gespräch auch mit jemand anderem entstanden, dass ich nur von den 5 Thesen die Überschriften aufhänge und gar nicht sage, was der Autor geschrieben hat, sondern nur anhand dieser Titel und Überschriften der Thesen die Leute halt so ein bisschen facilitiert ins Gespräch bringe, so dass jeder zu Wort kommt, ein bisschen nach Methode, und wir da schauen, was steckt denn da drin, und was sagt denn das Bauchgefühl, was ist denn dein erster Stimmungstest. Und der Jean-Philippe, nochmal hier Grüße an ihn, falls er das hört, auch gesagt hat, super, mach das, total offenbar, nutz das Buch, nimm die Thesen mit, kopier sie dir raus, häng sie auf, nutze sie in Workshops. Und weil er man richtig merkt, weil er mit diesem Buch einen Kommunikationsanlass schaffen will und will, dass die Leute darüber nachdenken, in den Austausch gehen, und man merkt, man kann das ja so schön machen, ob mit Würfel, ohne Würfel, vorbereitet, nur die Überschrift reinblättern, ins nächste Meeting mitnehmen, als Abreißkalender. Ich weiß nicht, was dir noch alles einfällt, aber ich finde es genial. Ja, so machen Bücher Spaß, also nochmal Doppelspaß, ja.
Ja, genau. Und jetzt abschließend, also ich finde auch, nutzt das Buch, um selber ins Gespräch zu kommen mit Menschen in eurem Umfeld über Innovation nachzudenken. Ich finde es zusätzlich auch spannend, du hast es ja schon angesprochen, jede These hat ja dann auch ein Zitat von Luther. Und ich schließe jetzt mit einem meiner Lieblingszitate. Und vielleicht passt es auch bei deinem Barcamp, wenn du die Thesen hinhängst, könntest du ja auch diese Zitate, ein paar von den Luther-Zitaten, die sind nämlich
Ja.
auch besprechungswürdig. Und ich habe mir eins rausgeschrieben, keine Ahnung, ob Luther das wirklich gesagt hat, ist aber auch wurscht. Alle Menschen sind von Natur aus mehr Nachdenker als Vordenker, weil alle klug sind, nachdem etwas geschehen ist. Wir alle müssen Lehrgeld geben und aus Schaden klug werden. Was für ein geiler Spruch. Also mit dem
Bei welcher
schließen
These stand der? Nur damit ich den.
wir.
Wo stand er?
74. Bei 74.
Super.
genau. Also wir müssen jetzt aufhören, sonst kriegen wir gar kein Ende mehr hin. Super, Jakob, das hat echt Spaß gemacht. War ganz toll und Ganz großes Danke an Jean-Philippe für dieses wundervolle Buch, das wir jedem ans Herz legen. Danke dir, Jakob.
Sehr gerne, danke für die Einladung und super, dass du dieses Format anbietest und dass man sich einfach mit einer Buchidee melden kann und wenn das mit dir resoniert, ich finde es klasse und ja, ich bin ja schon lange Hörer und Fan gewesen, ja, deines
Ja,
Podcasts.
super. Alles klar. Danke dir, bis dann. Ciao.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.